Nachtgespräche. Nachtgespräche, die dritte sozusagen. Jetzt ist es noch ein bisschen dunkler. Das Interessante ist, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als hier am Plattenregal noch zwei Kerzen aufzustellen. Und dass das jetzt so einen Effekt hat, finde ich jetzt auch gar nicht. Ein bisschen creepy, ja? Creepy old man. Nachtgespräche, ja? Das ist die Videoserie, die ich so neben dem offiziellen Kanal, ich meine, das läuft ja alles auf Albedoom, aber auf dem offiziellen Kanal so den anbiete, die mal ein bisschen abseits irgendwas hören wollen, mit irgendwelchen Themen, die zwar schon was mit Musik zu tun haben, aber eher so, na, Gedanken in die Nacht hinein sind, die einfach die Gedanken fließen lassen, einfach erzählen, ohne große andere Absicht dahinter, als irgendwie das Gefühl zu haben, um ein Lagerfeuer zu sitzen, hier repräsentiert von meinen Grabkerzen, ums Lagerfeuer zu sitzen und vielleicht irgendwelchen Gedanken nachzuhängen. Und ja, und tatsächlich habe ich das ja probiert. Wie ich gesagt habe, wollte ich gar nicht für die Öffentlichkeit machen. Aber die erste Sendung, die war, eigentlich ist das ein Erfolg, muss man ehrlich sagen. Also die Kommentare waren auch interessant, die ihr mir gegeben habt, das ganze Weiterdenken oder so. Das ist ja auch genau das, warum ich sowas dann auch gerne mache. Das ist ja auch die Währung, ja, mit euch ins Gespräch zu kommen und ähnliche Erfahrungen von euch irgendwie zu hören oder so weiter. Dass man eben weiß, man ist nicht irgendwie alleine mit seinem schreunken, verqueren Schädel. Heute habe ich mir gedacht, ich habe ja schon ein bisschen angefangen, so über so den Black Metal und meinen Bezug dazu im Entferntesten und den Okkultismus zu reden. Und es sollen schon diese Themen sein, diese Themen, die man sich eben, ja, wenn es dunkel ist, so erzählt bei Kerzenschein. Kerzenschein. Und heute habe ich mir gedacht, ich denke da oft dran und ich auf YouTube habe ich es natürlich noch nie erzählt, aber als ich klein war, also wirklich sehr klein, also so groß ungefähr, da konnte ich die Träume nicht von etwas unterscheiden, das sich gar nicht angefühlt hat wie ein Traum, obwohl jeder normale Mensch oder jeder Psychologe mir sagen würde, es ist halt ein Traum. Ne? Es gibt unterschiedliche Traumqualitäten und nur weil du sagst, es hat sich nicht angefühlt wie ein Traum. Kennt ihr das, wenn jemand sagt, oh, nein, das war kein Traum, es hat sich nicht angefühlt wie ein Traum. Man kann da erzählen, was man will. Man kann das ja nicht widerlegen. Man kann es nicht beweisen. Natürlich kann man auch nicht beweisen, dass es umgekehrt ist, aber du kannst nicht sagen, nein, das war kein Traum. Ich bin wirklich zum Beispiel aus meinem Körper gegangen. Als ich klein war, wirklich klein war, bin bei meiner Oma groß geworden, die ersten 3 Jahre bei meiner Oma gelebt und Und da war das für mich ganz normal in so einem kleinen Dorf namens, und das ist ein geiler Name, Schwarzenhammer im Fichtelgebirge. Nahe an der tschechischen Grenze bin ich ja aufgewachsen, in Oberfranken. Und ich erinnere mich, dass ich so aus meinem Körper heraus konnte, ja, im Schlaf, und dann in der Nacht über das Dorf geflogen und geschwebt bin. Und ich weiß noch, da gab es damals noch diese Telefonleitungen, die waren noch überirdisch. Da gab es ähnlich wie die Stromleitungen, waren da eben die Kabel gehangen, so an einem Balken. Ne? Hoher Balken, weiß nicht, manche erinnern sich vielleicht. Und ich bin dann an so einem Balken hin und konnte einfach nur durch meinen Willen hochschweben. Das war jetzt nicht so ein Sprung. Also es war eigentlich kein Fliegen in dem Sinn, weil es gab gar keine Schwerkraft. Es ist einfach nur, ich wollte nach oben. Und habe dann auch das Gefühl gehabt, als würde ich tatsächlich, also mit diesem ganzen Huch, wenn man erschrickt, ne, ich bin dann erschrocken, im Traum erschrocken oder in dieser Wahrnehmung erschrocken, dass es mich so hoch hebt und ich konnte das mit meinem Willen steuern. Und bin dann nachts über das Schwarzenhammer, über das Dorf geflogen, so als kleiner Bub. Und das Interessante war, es gab dann, wo das Dorf Ende war, fing so ein tiefer Wald an. Das war so ein Waldgebiet zwischen Schwarzenhammer und meinem Geburtsort Selb. Selb im Fichtelgebirge, Porzellanstadt. Da fing der Wald an, der selber Wald. Und ich wusste, als ich da rüber schwebte, als ich dahin schwebte zu dieser Grenze, so wo der Wald anfing, da wusste ich, dass ich nicht weiter darf. Ja, das war so ein Wissen, das war keine Stimme oder kein sonst irgendwas, sondern es war einfach diese Wahrnehmung, da darfst du nicht weiter. Und später dann, als ich mich mit solchen Dingen beschäftigt habe, ist es ja auch so, wusste ich plötzlich, also da wusste ich, was mich damals zurückgehalten hat, das war einfach so ein inneres Wissen, das eine Seele vielleicht hat, dass man nicht zu weit von seinem Körper weg darf, um den Faden nicht zu verlieren, also den Lebensfaden nicht zu verlieren. Denn es hätte durchaus sein können, dass ich mich in dieser anderen Welt nicht zu weit von meinem Körper weggehe, dass ich nicht mehr zurück in meinen Körper finde. Das Interessante ist, ich habe damals gar keine Ahnung von ASW und von außerkörperlicher Wahrnehmung gehabt und habe das auch nie bewusst praktiziert, weil ich da einen heiden Respekt davor habe. Aber als Kind habe ich dieses Bewusstsein nicht gehabt. Für mich war das ganz normal. Und das meine ich eben, es hat sich nicht angefühlt wie ein Traum, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass es kein Traum war. Und der Unterschied, ich meine, ihr selber wisst immer den Unterschied. Man weiß, ja klar, Träume haben verschiedene Qualitäten und sowas kann man mit Sicherheit auch träumen. Nur in diesem Traum war das, wie erklärt man das? Wie erklärt man das, wenn sich etwas nicht anfühlt wie ein Traum, sondern wenn man weiß, man ist jetzt wirklich präsent und da ist keine Traumsubstanz und keine komischen Sachen, sondern es war genau dieses Dorf, es war nachts. Und ich habe sogar vielleicht ein bisschen gefroren in diesem Nachtwind, keine Ahnung. Und es ist gar nichts Surreales passiert. Das Einzige war, dass ich eben mit meinem Willen mich erheben konnte und dann so über dieses Dorf gegangen bin und mich erfreut habe, verwundert war auch. Es war so klar in diesem Traum. Und ich denke, dass man als Kind vielleicht, wenn man auf die Welt kommt, noch nicht so diese Bindung hat. Ich glaube, erwachsen werden bedeutet hauptsächlich auch sozusagen immer mehr mit seinem Körper zu verschmelzen. Wenn man denkt jetzt, dass man im Alter, wenn dann die Zipperlein anfangen, umso älter man wird, umso mehr Zipperlein bekommt man, die man nicht mehr losbekommt, weil die Seele sich immer mehr in den Körper sozusagen über die Jahrzehnte hin hineinfestigt. Und ich glaube, dass die Naturvölker darüber Bescheid wussten, ne? Die Indianer, ich meine, ich war 1993 ein halbes Jahr in Mexiko und habe mich da auch interessiert. Ich habe mal überlegt, ob ich Ethnologie und Anthropologie studieren sollte, aber ich war damals so ein Wirrkopf, ich habe eigentlich diesbezüglich gar nichts auf die Reihe gekriegt, aber interessierte mich dafür. Ich habe auch die Schriften von Carlos Castaneda gelesen. Damals wussten wir noch nicht, dass es ein Scharlatan ist und auch wenn Carlos Castaneda vielleicht ein Scharlatan war, sind die Bücher absolut interessant, weil er war ja ein Anthropologe, nur hat er einfach Dinge aus verschiedenen Schriften noch hinzugepackt, was man später herausgefunden hat, unter anderem von Carl Gustav Jung sind da sehr, sehr viele Beispiele. Aber er hatte durchaus Substanz und man erfährt sehr, sehr viel über die Mystik der Indianer und den Peyote-Kult, den Mescalin-Pilz und so weiter. Ja, Pilz ist ja kein Pilz, ist ein Kaktus. Das hat mich natürlich auch als junger Mensch interessiert, also jetzt nicht mehr so jung, wie ich geflogen bin, sondern dann schon als junger Erwachsener. Und da habe ich sehr, sehr viele Rückschlüsse ziehen zu können zu Erlebnissen, die ich als Kleinkind hatte. Also so, ich meine, ich spreche jetzt von einem Alter zwischen 5 und 10. Als ich 9 Jahre alt war, starb meine Mutter. Und also das sind so Sachen, die einem passieren. Ne? Da starb meine Mutter an Krebs. Und als sie starb, sind sämtliche Uhren stehen geblieben bei unserer Familie. Ich weiß jetzt nicht bei wie vielen, aber in dem Haus, in dem wir lebten, wo ich mit meinen Eltern lebten, sind die Wanduhren stehen geblieben und bei meinem Großvater, also der Vater meiner Mutter, ist die Armbanduhr stehen geblieben zur gleichen Zeit. Und es gab mindestens 3 oder 4 Uhren, von denen ich das sicher weiß. Und für uns war das, also in der Familie war das eine ganz, ganz normale Geschichte. Man hat das kurz gesagt, oh, die Uhren sind stehen geblieben, man hat sich ein bisschen verwundert und die Nackenhaare haben sich einem hochgestellt. Aber ansonsten war das, man ist damit umgegangen. Wir waren jetzt nicht, bei uns war jetzt niemand geistergläubig oder religiös oder sonst irgendwas. Und man hat aber verschiedene Dinge einfach als gegeben angenommen. Und an ein anderes Ding erinnere ich mich auch noch, als meine Urgroßmutter starb, mütterlicherseits. Da war ich bei meiner Großmutter eben in der Küche und damals hatten die noch den Herd so aufgeklappt und da hingen dann die Schöpfkellen und die, wo man die Knödel raustut, da diese Seier, diese Siebe. Und die fielen alle runter plötzlich. Auf einmal, bam, es hat einen riesen Getöse gegeben. Und dann hat meine Oma einfach so gesagt, ich saß im Wohnzimmer, jetzt ist meine Mutter tot. Ja, ist das geil? Solche Geschichten hört man ja oft. Das ist ja jetzt nichts. Ich meine, jeder hat irgendwie in irgendeiner Weise solche Familiengeschichten, wo merkwürdige Dinge passiert sind. Und es gibt Koinzidenzen. Ja, das weiß ich selber. Es gibt Koinzidenzen, denn es beweist ja nicht bloß, weil die Schöpfkellen runtergefallen sind, gleich in dem Moment, wo meine Urgroßmutter starb, dass sie deswegen runtergefallen sind, weil meine Urgroßmutter starb. Das ist eine Koinzidenz. Aber der Zufall, wenn es eine Koinzidenz war, der ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und wenn sich diese Dinge häufen, kann man eigentlich nicht mehr von einer Koinzidenz sprechen. Aber Koinzidenzen resultieren natürlich daraus, dass man etwas ableitet von einer falschen Prämisse. Das sind Koinzidenzen. Und man wird sowas auch nie grundsätzlich widerlegen können. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich mit solchen Phänomenen schon aufgewachsen bin und meine Großmutter gesagt hat, dass es mir damals schon gesagt hat, dass es nichts Außergewöhnliches ist in unserer Familie, dass sich Tote verabschieden, also beziehungsweise Sterbende verabschieden oder irgendwie. Wie gesagt, meine Mutter, bei meiner Urgroßmutter habe ich es mitbekommen. Und als meine Großmutter selbst starb, habe ich eine unfassbar unruhige Nacht verbracht. Also es hat gedonnert, es hat geblitzt und so weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, du warst unruhig in dieser Nacht, weil es gedonnert und geblitzt hat. Aber das war wirklich so, ich war schweißnass, wie ich später nicht mehr war. Ich bin am Morgen aufgewacht wie gerädert und dann kam mein Großvater und hat gesagt, in dieser Nacht ist meine Großmutter gestorben. Das sind so komische Geschichten und ich bin ja trotzdem ein analytischer Verstand. Ich beschäftige mich oder habe mich früher mit sehr, sehr seltsamen Sachen beschäftigt. Bin aber trotzdem immer versucht, analytisch zu bleiben. Nicht rationell, weil der Ratio was bedeutet. Das ist irgendwie auch, Ratio ist immer auch eine kulturelle Prägung. Aber durchaus mit einer gewissen Skepsis an Dinge heranzugehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mein Leben lang Dinge erlebt, die sehr, sehr merkwürdig waren. Und vielleicht habt ihr auch solche Geschichten, die euch jetzt wieder einfallen. Und ich denke, dass jeder Mensch solche Erlebnisse hat im Leben. Jeder ist, da muss man nicht besonders hellsichtig sein, aber die meisten mit ihrem Alltag einfach so viel zu tun haben, dass sie vielleicht kurz stutzen und kurz in sich gehen und dann einfach ihr Tagwerk weitermachen und vielleicht irgendwann mal 10 oder 20 Jahre später am Stammtisch oder wenn sowas zur Sprache kommt, sich kurz erinnern, ach ja, ich hatte da auch mal sowas, so ein Erlebnis. Aber man misst dem keine Bedeutung bei, weil der Alltag nicht nur die Fantasie auffrisst und die Seele auffrisst, sondern eben auch die Wahrnehmung auffrisst und einen abstumpfen lässt. Und unabhängig davon ist es ja manchen einfach auch scheißegal, ob es jetzt Gespenster gibt, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob da irgendwas dran ist, weil es ja keinen direkten Einfluss auf unser eigenes Wohlergehen hat. So denkt man. Ne? Es ist jetzt wie mit der Wissenschaft. Jetzt hat das Hubble-Teleskop rausgefunden, dass unsere Urknallgeschichte einfach nicht stimmt und nicht stimmen kann. Und man findet immer mehr Dinge raus. Ich habe nie an den Urknall geglaubt, witzigerweise, und wurde auch immer für einen Spinner gehalten und du bist ein Geistergläubiger, natürlich glaubst du auch nicht an den Urknall. Aber für mich war das für mich war das nicht schlüssig. Ja? Das war nicht schlüssig und ich muss mir diebisch ins Fäustchen lachen, dass diese Urknalltheorie, so wie wir sie gelernt haben in der Schule, einfach nicht stimmt. Wie übrigens alles, was wir in der Schule gelernt haben, ne? Also was ich noch in der Schule gelernt habe, die Pyramiden seien Grabkammern. Ne? Kein einziges Grab, keine einzige Mumie hat man in den Pyramiden gefunden. Nicht eine, bis heute. Also wieso, wenn es eine Grabkammer doch wäre und noch andere mysteriöse Dinge, wo man jetzt weiß, nee, die Pyramiden waren keine Grabkammern. Und trotzdem lernt man das wahrscheinlich noch so. Ist Geschichte auch. Du lernst über Geschichte irgendetwas, über die Kelten und über die Römer, dass man sich zusammenfabuliert hat, weil man einfach gar nichts weiß. Die Kelten sind ja exemplarisch dafür ein Volk, das niemals eine Schrift hatte. Ja, wir wissen gar nichts über die Kelten. Alles, was wir über die Kelten wissen, wissen wir von den Römern, von Tacitus und Cäsar. Ne? De Bello Gallico zum Beispiel, Cäsar hat die Kelten, Vercingetorix, hat ihnen die Schwerter vor die Füße geworfen. hat Gallien sozusagen besiegt und hat dann natürlich eine Propagandaschrift geschrieben. Und diese Propagandaschrift, die nimmt dann unsere Wissenschaft, muss sie ja auch. Ich meine, auf der einen Seite ist es klar, wir haben ja auch gar nichts anderes, außer die Berichte vom Tacitus über die Germanen zum Beispiel, ist es ähnlich. Ne? Und dann sagen manche Leute, ja, aber doch, das gibt was, die Edda. Na, die Edda ist vom Snorri Sturluson geschrieben und das war ein Mönch. Im Mittelalter ist das entstanden. Und daraus resultieren halt manche Sachen, die man sich dann zusammenfabuliert wie ein Schriftsteller. Du hast ein paar Eckpunkte, aber bist im Endeffekt nichts anderes wie ein Fantasy-Autor, der versucht und sagt, ja, ich muss Wahrscheinlichkeiten. Das sind dann Wahrscheinlichkeiten, aber diese Wahrscheinlichkeiten müssen immer wieder nachkorrigiert werden und stimmen nicht. Natürlich, die Wissenschaft irrt ständig und schreitet dann einfach weiter und revidiert sich. Das ist schon klar. Und trotzdem ist es eben so, dass man dadurch eben auch nicht sagen kann, oh, die Wissenschaft hat bewiesen. Nein, es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise. Der Begriff Beweis ist eine große Lüge, die man uns weismachen kann. Es gibt immer nur einen Stand der Dinge, einen Stand unseres Wissens. Einen Beweis gibt es für nicht ein einziges Ding auf dieser Welt. Ja? Und wenn du den Leuten sagst, Wissenschaft ist im Endeffekt auch nur ein Glaubenskonstrukt, ne, das natürlich auf Wissen basiert, also auf einer anderen Prämisse basiert als irgendein Glaube, als irgendeine religiöse oder spirituelle Geschichte, aber es trotzdem ein System ist, das dich glauben lässt, dass es eben zum Beispiel den Urknall gab oder dass die Dinge so sind, wie sie vorgegeben werden. Denn wir können es ja beweisen, aber diese Beweise und was ein Beweis ist, das haben wir ja erfunden. Wir haben gesagt, diese fünf Kriterien müssen zusammenpassen, damit etwas als evident und empirisch wirklich richtig deklariert werden kann. Ne? So. Und meine Güte, jetzt habe ich gar nicht über Musik geredet, was das eigentlich alles mit Musik zu tun hat. Aber doch, den Bogen kann ich jetzt nochmal schon schlagen. Ich habe ja in den ersten beiden Teilen auch über Musik geredet. Ich denke, dass ich durch solche Erlebnisse, durch solche frühkindlichen Erlebnisse, wenn man so will, bei mir ein Draht aufgemacht hat oder ein Tor aufgemacht hat, die Dinge zu hinterfragen. Und wie ich es auch schon in der letzten Sendung gesagt habe, wenn etwas verboten ist, warum ist es verboten? Warum darf ich nicht hinter diese Tür gucken? Was ist da? Und wenn etwas geheimnisvoll war oder top secret oder sonst irgendwas, da mal genauer hinzuschauen und sich die Frage zu stellen, stimmt das denn? Kann das denn sein? Gibt es noch etwas anderes dazu? Finden sich da andere Quellen? Und wenn man so ein musischer Mensch ist, der ich ja immer schon war und mit Rock'n'Roll beschallt wurde, und dann natürlich auch immer irgendwie so, bis man dann in den Bereich kommt, wo man sagt, jetzt kann ich mich endlich damit beschäftigen. So, Kiss. Ne? Warum Kiss? Mit 7, 8 Jahren, da geht es gar nicht um die Musik. Die Qualität der Musik kannst du gar nicht beurteilen. Die hätten alles Mögliche machen können. Aber du hörst, sie sind laut. Also es ist kein Schlager oder kein Trompetendingens oder kein Jodeln, sondern es ist erst einmal, es ist laut. Es ist Rockmusik, richtig laut. Das willst du haben als Kind, laut. Und dann sind die noch geschminkt wie die Verrückten. Ne? Die sind komplett, du weißt nicht, wer die sind, dieses Mysterium. Und deswegen war ich zum Beispiel immer auf der Seite von Kiss. Heute wirkt es fast lächerlich, weil zum Beispiel, es gab immer diese Fraktion Kiss oder AC/DC. AC/DC hat mich damals gelangweilt. Erstens mal, weil ich die Musik noch nicht verstanden habe und weil sie mir, außer Angus Young mit seinem Schulranzen und so weiter, und nichts geboten haben. Kiss hat wirklich was geboten. Feuer schlucken, Blut spucken, laute Musik und so weiter, dieses Mysterium. Und man weiß ja auch, dass es vielen, die dann in den Metal und in den Black Metal abgedriftet sind, man sieht es ja auch bei dem Buch Lords of Chaos, da steht es ja auch drin, dass viele ab einer gewissen Generation über Kiss in das Ganze gekommen sind, mit diesem Corpse-Band und mit diesem Mysterium, was diese vier Gestalten da eben um sich hatten. Diese Dämonen, dieses Comic-Ding, dieses Ungewisse. Wir wollen mehr drüber wissen, über diese Band. Und wer sind die? Was machen die? Und dann fängt man an, Interviews zu lesen. Und ihr kennt die ganze Geschichte. Also jetzt habe ich zum Ende dann doch noch einen musikalischen Aspekt reingebracht, so dass man sich, wie kommt man zu etwas? Wie öffnen sich die Tore? Die Tore öffnen sich jetzt nicht erstmal durch Musik, sondern, wie ich es auch schon im ersten Video gesagt habe, dadurch, dass vorher schon, du hast eine Präposition. Aus irgendwelchen Gründen. Es kann ein Trauma sein, das können familiäre Konstrukte sein, das kann sein, dass du ein sensibler Mensch bist, das kann sein, dass du ein rebellischer Mensch bist. Aber du suchst irgendwelche, und irgendwann kommt der Punkt. Irgendwann triffst du auf eine Band oder auf irgendetwas, das dich mal fasziniert. Und das ist deine Tür. Das ist deine erste Tür. Das heißt noch gar nichts. Der Raum, das Schloss ist riesengroß und will erkundet werden. Aber du hast endlich den passenden Schlüssel, um zumindest hinten in der Küche von diesem Riesenschloss oder in den Keller reinzukommen. Da öffnet sich plötzlich eine Tür in irgendeine Kammer und du bist auf jeden Fall schon mal drin in diesem ganzen Konstrukt. Und manche gehen dann wieder raus. Die gucken sich vielleicht unten ein bisschen um und wenn sie dann erwachsen sind, gehen sie vielleicht wieder raus. Aber der Weg ist nun endlicher. Der ist nie zu Ende. Du kannst es auch alles oberflächlich genießen. Du kannst sagen, ich höre einfach gern Musik, lenkt mich von meinem Alltag ab. Oder du kannst in die Rabbit Hole. Du kannst in dieses Wunderland rein. Du kannst in dieses Loch kriechen und kannst dem White Rabbit folgen. Und dann kommst du ins Wunderland. Und das will auch noch erkundet werden. Nur weil du im Wunderland bist, heißt nicht, dass du dann alles weißt. Ne? Du kannst in diesem Wunderland, hast du die Unendlichkeit vor dir. Deswegen ist es auch immer lustig, wenn Leute sagen, und dazu kommen wir bestimmt in den nächsten Sendungen. Musik ist zu Ende. Das habe ich ja auch schon oft gesagt und ich muss das vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären, warum ich immer sage, Metal ist tot, Rock ist tot, die Musik ist zu Ende. Da gehen wir bestimmt auch noch drauf ein, weil ich glaube, dass ich manchmal mich falsch ausgedrückt habe und auch falsch verstanden werden könnte. Ich mache für jetzt Schluss. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Ausgabe. Gehabt euch wohl.